Ich spreche heute mit einem ganz spannenden Gast, den ich auch schon länger kenne, und zwar mit Clemens von Brandenburg. Clemens wohnt in Wien und ist professioneller Pokerspieler. Und jetzt magst du dir vielleicht denken, ja gut, als Pokerspieler, was macht man denn da den ganzen Tag? Die zocken die ganze Zeit, verdienen ihr Geld mit Glücksspiel oder verzocken es auch. Doch was ich sehr, sehr spannend fand an diesem Interview ist, dass ich erfahren habe und auch gelernt habe, wie wenig wirklich dem Zufall überlassen wird beim Pokerspielen, mit welcher Disziplin man sich professionalisieren kann, was für einen langen Atem man dazu braucht und wie wenige Menschen es dann wirklich schaffen, durch seriöses Pokerspielen Geld zu verdienen. Das Tolle ist, dass sowohl Clemens als auch ich den Eindruck haben, dass die Haltung zum Pokerspielen genauso ähnlich ist wie die Haltung zum Gründen, nämlich dass man ganz viel mit Risiko verbindet, mit Unsicherheiten und auch mit der Frage, ob das denn überhaupt so Sinn macht, das zu tun. Doch ich kann nur sagen, das Gespräch hat mir mal wieder gezeigt, dass das Gründen an sich einfach toll ist und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich von Clemens lernen durfte, wie man wirklich professionell an dieser Thematik mit dem Pokerspielen arbeiten kann und wie man damit erfolgreich wird. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gründerdate mit Clemens. Herzlich willkommen zum Gründerdate Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihm wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt. Was mich jetzt mal wirklich zuerst interessieren würde, ist, was war denn so, jetzt haben wir den 1. Juli am Tag der Aufzeichnung, was war denn so in der letzten Woche dein aufregendstes Erlebnis, egal ob privat oder beruflich?
Ja, vielleicht meine Impfung gestern. Gestern hatte ich meine Corona-Impfung und genau, bin ich ein bisschen schlapp gewesen jetzt die letzten 24 Stunden, ein bisschen Grippesymptome über Nacht gehabt. Jetzt geht's so langsam schon wieder und bin froh, dass ich das Ding mal hinter mich gebracht habe.
Nee, aber coole Sache auf jeden Fall, ja. Das heißt, dass du dann in 2 Wochen offiziell, oder? Dann den vollen Impfschutz
gehst. In drei Wochen, glaube ich, ja. 22 Tage oder sowas, genau. Ich habe diesen Johnson & Johnson, wo es nur eine Impfung gibt, genau.
Okay, super, ja. Ja, gut. Das ist jetzt trotzdem nicht der Impf-Podcast, aber ich denke, mathematisch passt es ja gerade voll rein. Ich habe auch eine Frage gestellt. Genau. Du bist, wie gesagt, professioneller Online-Pokerspieler. Hast du auch die Erfahrung hier und da mal schon mal gesammelt? Früher auch am Pokertisch. Live hast du mir mal erzählt. Früher mal. Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Also, ich meine, das Klischee ist halt genau das, was man vielleicht so kennt. Man zockt halt so ein bisschen bei so ein paar Online-Zeiten rum, verzockt das Geld, lädt wieder auf, gewinnt mal ein bisschen was. Aber letzten Endes glaube ich nicht, dass ein Beruf, weil du das ja wirklich als seriösen Beruf für dich ausübst, dass das so ein, ich sag mal so ein, wie soll ich sagen, so ein halbwegs realitätsfremdes, vielleicht auch überhebliches Rumgezocke ist, sondern mit System. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus und was macht denn für dich das Pokerspielen, vor allem auch das professionelle Pokerspielen aus?
Naja, also wie gesagt, mein Brot und Butter ist eigentlich Online-Poker. Das mit Live-Poker, das war jetzt wegen Corona halt die letzten 18 Monate oder so nicht so richtig relevant. Aber jetzt Richtung Herbst überlegen wir jetzt auch wieder, ob wir da nach Vegas fliegen für die World Series. Und halt online, bei mir ist es so, ich spiele das sogenannte Cash-Game, also keine Turniere. Cash-Game sitzt man sozusagen mit echtem Geld am Tisch. Und man kann eigentlich jederzeit kommen und gehen, wie man will. Und das ist eigentlich ein bisschen fast wie ein etwas geregelterer Tagesablauf, als wenn man jetzt Pokerturniere spielt. Und beim Cashgame ist wirklich so, man sitzt hier jeden Tag dran. Ich sag mal, ich mache das in der Regel so 5 bis 6 Tage die Woche. Manchmal auch 7. Also ne, bei uns gibt's da jetzt nicht so geregelt irgendwie Wochenende oder so. Und dann mache ich so, dass ich einige Stunden pro Tag spiele, also man macht da jetzt auch nicht zu viel, weil das Pokerspielen an sich schon herausfordernd ist, anstrengend, man trifft sehr viele Entscheidungen in einem sehr kurzen Zeitraum. Und dann ist es so, wie man das, deine Frage war ja jetzt, wie kann man das professionell angehen? Wir sehen das ganz mathematisch. Ich habe einen ganz mathematischen, statistischen Ansatz, wo ich sage, Ich kann ungefähr einschätzen, also es ist natürlich immer mit sehr viel Ungewissheit behaftet, ich kann ungefähr einschätzen, wie groß meine Winrate ist, also wie viel ich will jetzt nicht zu weit ins Fachgenre gehen, aber es gibt ja die Pflichteinsätze, zum Beispiel den Big Blind, und dann kann ich ungefähr ausrechnen, wie viel Big Blinds verdiene ich pro 100 Hände, die ich spiele, zum Beispiel. Das ist eine typische Metrik bei uns, wäre die Winrate in Big Blinds pro 100 Hände. Und dann ist das Ganze mit einer Varianz behaftet, mathematisch gesehen. Das, was der Laie vielleicht den Glücksanteil nennen würde, nennen wir die Varianz. Also ne, die Statistikbegabten unter den Zuhörern wissen vielleicht, ne, Standardabweichung, Varianz. Also man hat einen gewissen Erwartungswert und um diesen Erwartungswert herum gibt es verschiedene Outcomes in einer gewissen Abweichung von dem Erwartungswert. Und da ist es natürlich schon so, dass das über gewisse Zeiträume mal schlecht laufen kann. Da, bei uns kann es tatsächlich über Wochen und auch Monate mal schlecht laufen. Und wir haben eben nicht die Sicherheit, dass wir ein festes Einkommen am Monatsende haben oder so. Aber langfristig sollte das schon passen. Und da hat man eben, da guckt man sich das am besten eben mathematisch an, wertet viele Statistiken aus auch darüber, womit man jetzt ungefähr rechnen kann. Also man kann das dann auch so auf so eine Art Stundenlohn runterbrechen. Und genau, das ist so unser Ansatz.
Jetzt kannst du ja wirklich seit einiger Zeit auch gut vom Pokerspielen leben. Mhm. Gibt es vielleicht so vielleicht hast du als grobe Schätzung so einen Prozentsatz, wo du sagen würdest, von den Online-Pokerspielern, ich sag mal, die das wirklich professionell machen wollen, schaffen es so und so viel Prozent wirklich davon zu leben? Davon zu leben heißt, ich sag mal, einigermaßen beruhigt leben, ohne nebenher was arbeiten zu müssen, bis hin zu, die können da richtig viel Geld mitmachen.
Ja, das weiß ich nicht genau. Also darüber gibt es immer so Schätzungen, wie viel, also zum Beispiel generell bei Poker, wie viel Prozent der Spieler überhaupt profitabel sind. Ich glaube, die Vermutungen sind so im einstelligen Prozentbereich irgendwie. Es ist halt schon, klar, es ist so, ne, es müssen Leute verlieren, damit andere Leute gewinnen können. Und noch dazu gibt es natürlich den Hausanteil, also die Pokerseiten, also der Seitenanbieter oder das Casino, das will ja auch immer Geld verdienen an jeder Partie. Also man muss, wenn man profitabel sein will, nicht nur die Gegner schlagen, sondern auch noch das Haus. Und von daher ist das wahrscheinlich ein ziemlich kleiner Anteil, aber kann ich dir jetzt, also weiß ich jetzt nicht so genau, wie groß die Anzahl der Leute ist, die das machen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass es so einstelligen Prozentsatz wahrscheinlich gibt, die da wirklich von leben können. Du gehörst dazu, zu diesem, ich sag mal, erlesenen Kreis. Was machst du vielleicht anders? Oder was macht ihr? Du bist ja noch du machst es ja mit einem Kollegen / Freund zusammen. Was machst du, was macht ihr anders als die Leute, die nicht erfolgreich sind?
Naja, ich würde das fast ein bisschen beschreiben wie einen normalen Karriereweg. Also es gibt richtig beim Poker auch so eine Art, ich würde es mal eine Pyramide nennen oder so. Also natürlich, um je weniger Geldeinsätze man spielt, desto leichter sind in der Regel auch die Partien. Je teurer es wird, desto besser sind die Gegner. Das ist so, kann man so grob als Regel nehmen. Und je niedrigere Einsätze man spielt, desto mehr Partien gibt es auch. Und wir haben halt ganz unten angefangen zusammen. Wir haben früher um $10 Einsätze gespielt und haben uns dann Stück für Stück hochgearbeitet. Und haben halt auch hart gearbeitet, sage ich mal. Also ich bin jetzt 30 gerade geworden und ich habe wirklich den Großteil meiner 20er damit verbracht, also auch neben dem Studium und so, dieses Poker mehr oder weniger ernsthaft anzugehen. Das hat eben auch bedeutet, Freitagabend da dran zu sitzen. Das hat bedeutet, Sonntagabend dran zu sitzen, weil das halt Wochenende oft für uns die profitabelsten Tage sind. Und da hat man halt gewisse Dinge auch für geopfert, wie zum Beispiel im Studium oft auch mal das Sozialleben, ne, dass man auch mal ein Trinken geht oder so am Wochenende. Das hat man hier und da mal links liegen gelassen. Und dann eine andere Komponente, würde ich noch sagen, ist halt das Netzwerken irgendwie. Dass man auch irgendwie sich einen Freundeskreis oder so aufbaut, wo viele voneinander profitieren können, wo Leute ähnlich motiviert an der Sache sind und ich glaube, daraus kann man ganz, ganz viel Power ziehen, wenn man dann zusammen Hände analysiert, also Theorie macht und so, ja.
Das heißt, ich habe jetzt so die drei Schlagwörter Disziplin, Beständigkeit und auch Netzwerk mit rausgehört. Würdest du sagen, Poker ist für dich so die große Leidenschaft?
Absolut, absolut, ja.
Das heißt, es ist
Das
für dich auch
ist
eine Passion.
absolut, genau. Und ja, ich fühle mich ganz, ganz privilegiert, dass ich das halt mein Hobby zum Beruf machen konnte. Gleichzeitig halte ich es auch für ganz wichtig, dass ich diese Leidenschaft auch habe, dass ich diese Liebe zum Poker irgendwie habe, ne? Also ich stehe eigentlich jeden Morgen auf und habe da Bock drauf, mich da wieder ranzusetzen. Das ist gerade in Zeiten, wo es halt dann nicht so gut läuft oder so, halte ich das für eine ganz wichtige Sache, dass man, das hilft einem eben, um da durch die schwierigen Zeiten auch durchzukommen, glaube ich.
Ich finde das toll. Ich weiß noch, ich habe jetzt vor einigen Wochen ein Interview geführt mit einem David, der ist Baumeister. Und ich habe ihn auch gefragt, was ihn antreibt. Und der hat einfach gesagt, ey, ich liebe Bier. Er
Geil.
hat auch dazu gemeint, wenn er mit seiner Freundin in Urlaub fährt, gibt es immer einen Tag, wo er definitiv eine Brauerei besichtigt. Und der Rest, hat er gesagt, kann sie aussuchen. Kann sie entscheiden, was die beiden machen. Aber ein Tag ist es so. Wie ist das bei dir? Wenn du im Urlaub bist, mal mit Leuten, ist da so ein Tag, wo du sagst, da willst du irgendwie in Richtung Poker definitiv was machen, also in einem Casino spielen, ein Turnier spielen, online spielen, was weiß ich was?
Im Urlaub jetzt?
Ja.
Nö, ach, ich weiß nicht, da kann man dann schon abschalten, denke ich. Also ich meine, das ist auch, ja, das ist eine gewisse Herausforderung auch, finde ich, in so einem Job, wo man jetzt auch nicht so geregelte Arbeitszeiten hat und so. Ich muss auch eine klare Trennung immer ziehen zwischen Beruf und Privatleben. Weil ich könnte ja quasi immer diese Gedanken haben, wenn ich jetzt mich abends mit jemandem zum Essen treffe oder so. Ich könnte ja immer daran denken, oh, ich könnte jetzt aber auch gerade Geld verdienen, weißt du? Oder wenn es an dem Tag schlecht gelaufen ist, oh, ich könnte jetzt gerade meine Verluste wieder reinholen. Aber das lernt man mit der Zeit ein bisschen, dass man dann auch sagt, okay, ich habe jetzt heute meine paar Stunden dran gesessen. Langfristig wird sich das gelohnt haben, so, dass ich
Ja.
diese paar Stunden reingesteckt habe. Aber jetzt ist auch okay. Jetzt schließe ich auch meinen Frieden damit, dass es heute nicht gut lief. Und dann ist das, glaube ich, wichtig, dass man da auch einen klaren Cut zieht, zum Privatleben, weil sonst würde es einen zu sehr immer belasten.
Du hast ja gemeint, man hat ja nicht wirklich geregelte Arbeitszeiten. Du könntest ja, wenn du möchtest, theoretisch auf 24/7 arbeiten, weil immer irgendwie auf der Welt Tische online besetzt sind. Wie sieht bei dir so der typische Arbeitsalltag aus?
Naja, das kann man eben dann gar nicht so genau beantworten. Also bei uns ist halt mit dem Cash Game ist es schon so, dass wir eigentlich ganz okay Tageszeiten haben. Also wir stehen eigentlich morgens auf und spielen eher tagsüber. Aber auch das variiert. Es ist schon so, dass eher so in den Abends- und Nachtstunden manchmal, also dass es profitabler sein könnte langfristig. Im Moment spielt man halt, also gibt es relativ viele so aus dem asiatischen Raum, die, ich sag mal, die etwas schwächeren Spieler, die auch online sind. Und dann ist es von der Zeitverschiebung her so, dass wir auch da oft morgens, vormittags spielen können. Und ja, da, ich sag mal, zwischen 2 und 6 Stunden oder so mache ich das dann pro Tag. Da kommt dann immer dazu, dass ich Theorie auch mache. Ich sag mal, ein paar Stunden pro Tag. Und genau, das ist so ein Arbeitstag dann bei mir. Und wann jetzt genau meine Zeiten sind, dass ich spiele, das variiert immer ein bisschen. Also manchmal gibt's, also weil wir eben jetzt um etwas höhere Beträge spielen, ist es schon so, dass nicht immer die Spielpartien zustande kommen und manchmal muss man sich auch ein bisschen danach richten, wann jetzt ich sag mal, die Spieler, für die sich's lohnt, gegen die zu spielen, wann die jetzt online sind, und dann muss man auch manchmal dranbleiben.
Okay, ja.
Und an manchen Tagen läuft halt auch dann wiederum gar nichts.
Jetzt hast du ja vorhin zu Beginn mal erzählt oder ein bisschen beschrieben, wie das bei dir aussieht, auch mit dem mathematisch-statistischen Ansatz, um dann wirklich zu schauen, wie kann ich das eigentlich dann wirklich professionell langfristig betreiben mit dieser Strategie. Wie viel Ego ist im Spiel, wenn du am Tisch sitzt? Hast du da teilweise auch so Ego-Momente, wo du sagst, oder wo du weißt rückwirkend, ich habe jetzt da doch irgendwie meine analytische Seite mal außer Acht gelassen und habe einfach nur den Typen da vom Tisch fegen wollen.
Naja, also ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Sachen natürlich vermeidet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, um diesen Job irgendwie professionell machen zu können, dass man diese Dinge in den Griff kriegt. Also die dürfen uns natürlich nicht passieren. Wir müssen alles ganz, ganz objektiv und rational immer betrachten. Aber da kann man sich natürlich nicht ganz von freisprechen. Man ist ja auch nur ein Mensch. Und gerade in etwas früheren Phasen meiner Karriere oder so, man spielt halt dann schon oft gegen die gleichen Leute, wo sich auch eine gewisse Rivalität und so entwickelt. Und da natürlich würde man die am liebsten einfach vom Tisch fegen jedes Mal, genau. Ja, aber da, wenn man so ein bisschen merkt, dass diese Art von Gefühl aufkommt, dann ist es auch immer am besten, mal kurz eine Pause zu machen und mal kurz einen Spaziergang zu machen. Ja.
Okay. Das heißt, wenn es blöd läuft, hast du einige Tage, wo du sehr viel läufst und wenig spielst, um mal runterzukommen.
Genau.
Du hast ja vom Netzwerk gesprochen, hast mir auch damals mal im privaten Rahmen erzählt, dass du ja auch so den einen oder anderen, ich sag mal auch medial sehr bekannten Pokerspieler kennst. Wie kann man sich das vorstellen? Also mein Verständnis von außen wäre jetzt dieses, alle sind zwar eins, weil sie alle für die gleiche Sache antreten, und zwar sie spielen gerne Poker. Gleichzeitig ist aber jeder irgendwie Einzelkämpfer, glaube ich zumindest, weil es ist dein Geld, dein privates Geld, was du gegen den anderen verzockst, mit dem du vielleicht noch später ins Trinken gehst.
Genau, ja. An und für sich ist eigentlich jeder Einzelkämpfer, ne? Also man macht das für irgendwo halt für die eigene Tasche einfach, ne? Das ist bei uns so in dem Beruf. Und trotzdem finde ich, gibt es eigentlich unter den professionellen Pokerspielern eine recht große Kollegialität.
Okay.
Also es gibt auch so die verschiedenen Cliquen. Ja, hier in Wien ist zum Beispiel, wo ich wohne, ist eine recht große Pokerszene. Und dort machen auch viele Leute was miteinander. Wir haben hier immer eine regelmäßige Basketballrunde zum Beispiel. Oder mit einigen Jungs gucke ich ganz viel Fußball. Immer, weil wir aus Deutschland sind, wir gucken dann immer Bundesliga zusammen. Und ja, man hat so, an und für sich hat ja jeder die gleichen Träume, die gleichen Sorgen. So, es ist alles ein bisschen ähnlich. Und man sitzt jetzt auch nicht immer gegen die anderen Leute am Tisch, ne? Also zum Beispiel mein Mitbewohner und ich, wir spielen halt unterschiedliche Varianten. Poker-Varianten und deswegen sitzen wir eigentlich nie am gleichen Pokertisch. So, und dann ist das nochmal ein bisschen förderlich dafür, dass wir auch über Poker reden können. So.
Ja, verstehe ich voll und ganz, ja. Wie kriegt man dann diese Balance hin? Also, dass man ein Netzwerk hat, auch aus diesen Leuten, wo man sich gegenseitig hilft und gleichzeitig sich selbst nicht schadet. Weil, wie gesagt, ne, ich könnte jetzt hier einen guten Tipp geben, in strategischer Sicht zum Beispiel aus meinem Erfahrungswert heraus, wenn ich jetzt ein Pokerspieler wäre und einen Tag später könntest du mich, keine Ahnung, 1000 Euro kosten vielleicht am Tisch, weil du meine Strategie verwendest
Ja.
und dann ärgere ich mich vielleicht.
Ja, ist eine gute Frage. Also, ja, ich würde sagen, das muss jeder ein bisschen für sich beantworten. Es ist schon so, dass jetzt nicht, klar, man will jetzt nicht an jeden dahergelaufenen irgendwie alle seine Geheimnisse verraten und so, ne? Eine gängige Methode ist halt irgendwie auch, dass man eben Coaching gibt oder so, dass man eben sich dafür bezahlen lässt. Wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte das ein bisschen mit dem Pyramidensystem erklärt, und wenn es jetzt jemanden gibt, der spielt schon ein bisschen höhere Limits und jetzt ist man befreundet mit jemandem, der niedrigere Limits spielt, dann gibt es manchmal auch gewisse Deals, dass man eben Business zusammen macht, dass man sagt, ich coache jetzt denjenigen oder ich investiere auch in denjenigen, dass der dann ein bisschen höher spielt oder so. Und dann ist es halt ein bisschen fair eigentlich, dass man finanziell dafür entlohnt wird, dass man sich jetzt langfristig vielleicht eher ein bisschen was kostet auch, ne?
Also es geht ja wirklich darum, dass man sagt, also durch ein wirklich aktives, ich sag mal, zeitnahes Geben und Nehmen auf dieser Ebene, auch wirklich eine Balance gegeben.
Genau, und insgesamt ist es schon so, dass natürlich der Pool der Spieler ziemlich groß ist. Also es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man immer mit Leuten, die man kennt, am Tisch sitzt
Ja,
eigentlich.
ja.
Ja.
Hattest du das schon mal das ein oder andere Mal, so trotzdem so eine Situation, wo du jemandem am Tisch begegnet bist, wo du wusstest, entweder du hast von dem mal einen tollen Tipp bekommen, oder er von dir?
Ja, kommt vor.
Kommt vor
Kommt
ab und
vor,
zu.
aber da ist man irgendwie, hat man dann auch den Ehrgeiz am Tisch dann auch. Ich würde jetzt auch nicht gegen einen Freund irgendwie anders spielen als gegen andere. Da hat man dann auch schon irgendwie schon den Ehrgeiz,
Okay. Aber ich meine, die kenne ich ja dann ein bisschen.
die auch platt zu machen.
Okay. Ja.
Ja.
Jetzt hast du ja erzählt, dass du in Wien wohnst und wir haben ja auch schon mal davor mal ausführlich darüber gesprochen, woher das kommt. Natürlich liegt es nicht nur daran, dass Wien halt einfach auch eine schöne Stadt ist. Ne? Ich meine, du bist aus Berlin, schräger Brandenburg, also quasi ja, tiefstes Deutschland. Und dann hast du den Weg nach Wien gefunden. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, genau. Also es ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also die Gesetzeslage ist in Deutschland ein bisschen schwierig, was Poker angeht. Deswegen sind eben viele Deutsche auch hier in Österreich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Steuern hinterziehen wollen, sondern es war einfach immer eine rechtliche Grauzone, sage ich mal, in Deutschland. Also es ist, Poker wird rein rechtlich als Glücksspiel deklariert. Deswegen sind darauf eigentlich auf Pokergewinne keine Steuern zu zahlen. Aber dann gab es einmal ein Urteil über einen Pokerspieler aus den 90ern, wo dann geurteilt wurde, dass der das gewerblich macht, mit Gewinnerzielungsabsicht. Und dann haben die wurde geurteilt, dass rückwirkend eben Steuern zu zahlen sind auf die Pokergewinne. Das führte wiederum dazu, dass das Finanzamt oder die Finanzämter in Deutschland relativ willkürlich sich Pokerspieler rausgepickt haben. Es gibt so eine gewisse Datenbank bei Pokerturnieren, wo nur die Gewinne, also die Gewinne aus Pokerturnieren aufgeführt werden. Bei dem Pokerturnier ist es allerdings so, du zahlst ja immer ein Buy-in und du kommst ungefähr 10% der Zeit bis 20% der Zeit kommst du in die Geldränge, wo du dann auch einen Gewinn hast. Und diese ganzen Gewinne wurden in dieser Datenbank aufgeführt, aber es wurde nicht aufgeführt, diese ganzen Fälle, wo du halt das Buy-in bezahlt hast und nicht ins Geld gekommen bist. Und dann haben teilweise Finanzämter diese Datenbank genommen und haben dann irgendwie auf teilweise Millionenbeträge von irgendwelchen Pokerspielern gefordert, die überhaupt nicht, die natürlich überhaupt nicht vorhanden waren. Und das hat dann dazu geführt, dass viele hier nach Österreich gekommen sind und hier gilt eben Glücksspiel als steuerfrei.
Mhm. Das heißt also wirklich auch durch diese, wie du selber sagst, durch diese rückwirkende Verurteilung dahingehend und dann auch noch mit so einer gewissen Form der Willkür hat dazu geführt, dass man gesagt hat, also das ist jetzt kein geradliniger Standard, wodurch man weiß, warum man ist. Und Nachbarland ist auch deutschsprachig, schöne Stadt mit Wien. Ganz im Ernst, da gehe ich dahin, weil da habe ich eine Sicherheit, eine Planungssicherheit für meinen Beruf zum einen. Und zum anderen habe ich dann auch noch ein Netzwerk, eine Community, weil ja auch viele nach Wien gehen, hast du mal erzählt. Genau. Also Wien ist ja wirklich so eine kleine Poker-Hochburg. Mhm.
Ja, und ich bin persönlich super happy mit dem Schritt. Und genau, eine Anekdote, oder die ich noch vielleicht erzählen kann, ist, dass eben in Deutschland wurde jetzt gerade, glaube ich, zum 1.7. wurde eine Pokersteuer eingeführt. Also die Pokeranbieter in Deutschland, die müssen ja ohnehin schon ganz normal Steuern zahlen dafür, dass sie im deutschen Markt operieren können. Jetzt wurde noch eine Pokersteuer da oben drauf erhoben und teilweise haben jetzt die Seiten das so gemacht, dass die das jetzt noch weitergegeben haben auf den Kunden, was es für uns professionelle Spieler ziemlich unmöglich macht, überhaupt aus Deutschland zu spielen. Und einige lustige Sache ist noch, also der eigentliche Grund, warum die das machen, ist natürlich, dass die gegen Glücksspielsucht auch irgendwo oder dass die da dagegen ein bisschen vorgehen wollen. Und was ja auch irgendwie ein gutes Anliegen ist, was jetzt teilweise in Deutschland gemacht wurde, ist, dass die in die Software so einen Button eingebaut haben, wo du so einen Notausknopf irgendwie benutzen kannst, wo du dich 24 Stunden selber sperrst, damit du nicht mehr spielen kannst. Und irgendwie haben die teilweise diesen Knopf genau so neben den Minimieren-Knopf von der Pokersoftware irgendwie oben gelegt. Und ich hatte jetzt irgendwie schon mehrere Fälle gehört, wo dann Leute aus Versehen da drauf gekommen sind, wo sie mitten im Turnier waren und waren dann 24 Stunden gesperrt und konnten sich nicht mehr einladen.
Das heißt, bist vielleicht der Vorletzte in dem Game gerade.
Ja, genau.
Musst du mal ganz kurz hier auf die Nachrichten gucken, wie das Wetter morgen wird.
Ja.
Und dann hast du halt statt 25.000 gleich gewonnen, hast du einfach mal dich gesperrt und bist raus aus der Nummer.
Genau. Und ja, so kann man das vielleicht ein bisschen an dieser Anekdote ein bisschen klar machen, dass da irgendwie vom Staat und so stecken ja gute Intentionen hinterher, aber irgendwie haben sie das alles ein bisschen bisschen schwierig gemacht für uns. Also auch für die Freizeitspieler ist es halt jetzt irgendwie nicht mehr so attraktiv aus Deutschland. Und
Also nicht so attraktiv zum einen und zum anderen eben auch so ein bisschen, also nach wie vor so ein bisschen unsicher. Also da weiß ich so wirklich, wie wird es vielleicht in 2-3 Jahren sein.
Genau.
Das heißt, du machst heute das Gleiche wie in 3 Jahren, wenn du in Deutschland sitzt als Pokerspieler und heute verdienst du gutes Geld und in 2-3 Jahren verdienst du viel weniger durch Steuerbelastungen oder bist vielleicht auf einmal pleite, weil wieder irgendwie ein Gesetz rückwirkend greift und das bringt einfach keine Planungssicherheit.
Genau.
Was halt für jemanden, der Vollzeit tätig ist, doof ist, weil dann ist halt dein Job quasi nicht mehr sicher in dem Fall.
genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also, wir hatten das ja schon mal vor einer Weile, das Thema, wir beide. Und ja, es ist aus meiner Sicht einfach nachvollziehbar. Ja. Es geht ja auch nicht darum, das hatten wir auch damals schon, irgendwie Steuern zu hinterziehen. Es geht einfach darum, eine gewisse Planungssicherheit zu haben, weil du ja, wie gesagt, das Vollzeit tätig machst. Ja. Ich meine, es gibt die Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, sonstiges. Man weiß halt, das ändert sich nicht großartig, ne, auf Dauer. Also, das ist, da weiß man, woran man ist, obwohl es halt nicht ganz überschaubar ist am Anfang für den Laien. Aber wenn man da mal drin ist in der Thematik, dann weiß man, was abgeht. Und das ist weitestgehend stabil. Und das würde man sich natürlich als Unternehmer, was du ja auch im weiteren oder so, also so gesehen ja bist, dann auch wünschen.
Genau, das ist es, ja. Eine gewisse Verlässlichkeit, so, ja, das wäre was Gutes.
Ja, verstehe ich, ja. Und es ist ja, glaube ich, nicht so, dass nur die Pokerspieler dann den Weg woanders hin suchen, geografisch in dem Fall, sondern ich weiß jetzt gar nicht, wer oder was es war. Es gab ja auch immer wieder mal so Fälle in Berufsbranchen und sonst wo oder Firmen, die auch gesagt haben, wenn ich da keine Planungssicherheit habe, dann gehe ich weg. Also ist ja nachvollziehbar, ne? Und ich denke mal, in dem Fall ist es ja bei dir vom Vorteil, dass du eben etwas machst, was digital ist. Du sitzt da am Rechner und kannst vom Rechner aus arbeiten. Das kannst du hier machen, wo du gerade bist, in Wien. Das kannst du überall machen. Von daher ist es ja eine coole Sache, ja. Was ist denn eigentlich in Bezug auf deinen Beruf so der schlechteste Rat, der häufig gegeben wird? Egal von wem.
Der schlechteste Rat, der häufig gegeben wird. Da muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken. Schlechteste Rat. Also jetzt, ich sag, also so irgendwie von Laien eher oder so irgendwie so Weisheiten, die es über Poker gibt oder sowas.
Von den Menschen.
Ja, okay. Also ich erzähl mal eine ganz lustige Anekdote. Also so irgendwie, es gibt so. Jetzt über, ich rede jetzt mal über No Limit Hold'em, das ist ja so die Standard-Poker-Variante, die, glaube ich, viele Leute kennen, wo man zwei Karten kriegt. Und zum Beispiel Ass-König, ne, ist eine Starthand, also ein Ass und ein König, was eine sehr, sehr starke Starthand ist im Poker. Und die hat aber oft, ich sag mal, landläufig den Ruf, überbewertet zu sein.
Ich weiß, was du meinst, hier.
Also
Anakonikova, ne?
AK ist Ass-König, genau, wird Anakonikova abgekürzt, weil sieht gut aus, aber gewinnt selten. Und das ist sozusagen total falsch, weil Ass-König eigentlich schon eine sehr, sehr gute Hand ist. Und das sieht man oftmals, dass Freizeitspieler Ass-König ganz falsch spielen, weil die Angst davor haben, dass die halt keinen König oder keinen Ass treffen und dann nicht wissen, wie sie weiterspielen sollen.
Das ist schon witzig, ja. Da fällt mir dazu ein, man sagt ja immer, statistisch gesehen ist ja 2-7 als Kombination, glaube ich, das Schlechteste, was man kriegen kann.
Genau.
Ist
Zwei
so.
sieben, was nicht von der gleichen Farbe ist.
Was nicht von der, genau, nicht von der gleichen Farbe, genau so rum. Spielst du das manchmal einfach, weil du Bock drauf hast, trotzdem?
Nee.
Also.
Das kann ich schon nicht machen. Also da habe ich schon feste sozusagen Vorgaben, an die ich mich halte, was für Hände ich spiele, aus welcher Position und so. Eine ganz lustige Anekdote ist vielleicht, dass wir hier unter uns Pokerspielern manchmal zu Hause halt auch einfach, nachdem wir Fußball geguckt haben oder so, zocken wir halt gegeneinander. Zu Hause mit Chips halt, wie andere Leute das halt auch so machen. Und da machen wir manchmal eine Sonderregel, dass wenn man mit 2-7 einen Pott gewinnt, dann kriegt man irgendwie so 5 € von jedem.
Ja, das hatten wir früher auch mal, genau, ich erinnere mich, ja. Da hat man so ein paar Vögel dabei, die haben es drauf angelegt. Es könnte sein, dass ich einer von den Vögeln
Naja,
war.
klar, ich meine, wenn man es in einem entspannten Setting macht, wo es nicht so ernst ist, dann macht das ja auch total Sinn, macht ja auch Spaß.
Ja, denke ich auch halt, ne? Ja, das ist schon ganz cool. Sag mal, welche Ausgabe von maximal 100 Euro hat sich denn in den letzten 6 Monaten am positivsten auf dein Leben ausgewirkt?
Eine Ausgabe von maximal 100 Euro. Jetzt auch wieder nicht unbedingt pokerspezifisch,
In deinem Leben
oder?
an sich.
Maximal 100 Euro. Vielleicht würde ich die Antwort nochmal nach hinten verschieben und da muss ich nochmal gerade drüber nachdenken und
Okay. Gar
wir
kein
machen gerade
Stress.
noch,
Dann
ja.
gehen wir noch mal ganz kurz zu deinem Werdegang. Du hast ja im Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und jetzt die Frage natürlich an dich. Heute bist du todblank, zack, Clemens hat keinen Euro mehr auf dem Konto oder vielleicht ein paar Euro halt so zum Überleben. Aber Poker ist nicht mehr. keine Ahnung, handgezerrt, keine Ahnung, geht nicht mehr, kannst du gerade nicht mehr halten. Mal überspitzt formuliert, was
Nee,
würdest du dann machen?
klar. Ja. Ja, sehr gute Frage. Also, ob ich jetzt noch mal in ein Angestelltenverhältnis gehe, das würde ich mal stark bezweifeln. Dafür gefällt mir das zu gut, auch irgendwie die Selbstständigkeit, diese Freiheiten, die das mit sich bringt und so weiter. Außerdem hätte ich eine recht große Lücke in meinem Lebenslauf, so klar, oder keine Ahnung, ob das noch mal klappen würde überhaupt. Ich würde mich da eher sehen in Richtung andere selbstständige Geschäftsideen, irgendwas Richtung Startup oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz will ich da gar nicht so viel Gedanken mit verbringen. Ich will eigentlich im Moment leben. Ich will das jetzt, solange es geht, irgendwie machen. Und halt schon auch mal ein bisschen schauen. Klar, dass man finanziell ein bisschen was zur Seite legen will, hier und da, ne? Und eigentlich will ich da gar nicht so weit in die Zukunft blicken, so. Weißt du, das, ich glaube, da würde ich schon irgendwas finden.
Finde ich, ist eine geile Einstellung, ja. Wie ist denn so der Altersdurchschnitt in dieser Szene an sich im Online-Poker? Was ist denn alt? Was ist denn mal so der Zenit
Ja,
von?
es gab so eine Phase, so sage ich mal, die Online-Poker-Boom-Phase, die ist jetzt schon, ja, weiß ich nicht, so 5 bis 10 Jahre her eigentlich. Und damals waren viele eben jung. Dort gab es richtig so ein Clash zwischen der neuen Schule und der alten Schule. Also früher waren die Live-Spieler, die im Casino, die halt so alle Tricks drauf hatten und so. Und da kamen eben diese Online-Spieler, die einen viel mathematischeren Ansatz und so hatten, weil online kannst du ja nicht irgendwie deinen Gegner angucken und jetzt deswegen ihn einschätzen, ob er jetzt gerade stark oder schwach ist, sondern du hast eben nur eigentlich so diese ganzen mathematischen Dinge. Und da gab es einen großen Clash zwischen diesen beiden Denkschulen. Und jetzt langfristig hat sich halt der Online-Pokerspieler durchgesetzt, weil sich gezeigt hat, dass dieser Teil beim Live-Poker, dass der vielleicht ein bisschen leichter zu erlernen ist, als das, was die Online-Spieler ohnehin schon gemacht haben. Und ja, damals waren viele Online-Spieler halt Anfang 20. Und die sind jetzt inzwischen alle so wie ich, eigentlich um die 30.
Ja.
Würde ich sagen, ist so das Durchschnittsalter vielleicht. Und ja, ist es halt so wie bei vielen anderen, ich glaube, so Denksportarten oder sowas. Ich glaube, so richtig viele Leute machen das nicht bis ins hohe Alter.
Ja.
Also wenn ich auch so mit meinen Freunden rede oder so, die meisten sagen auch, sie können sich es irgendwie nicht so richtig vorstellen, mit 40 oder 50 noch da dran zu sitzen, aber you never know.
Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt so jemand, der analytisch unfassbar gut drauf ist, an einem Tisch hockt mit so einem richtig ausgebufften Typen, der halt so dieses Tischpoker nur kennt? Wie könnte so ein Spiel ausgehen und warum? Also nicht, ich meine jetzt nicht wirklich Heads up zu zweit, sondern ich meine jetzt wirklich an einem Tisch mit, sagen wir mal, 8 bis 10 Spielern.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Interessante bei uns ist, in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel entwickelt, was so, ich sag mal, künstliche Intelligenz eigentlich angeht. Also wir benutzen so mathematische Solver, mit denen wir arbeiten, und die geben uns quasi Spieltheorie optimale Lösungen vor. Da geht es um den Begriff von Nash-Gleichgewichten. Das sagt vielleicht den Hörern was, die irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert haben oder so. Und in einem Nash-Gleichgewicht ist es immer so, eine Spieltheorie optimale Lösung liegt dann vor, wenn quasi beide Leute nach dieser Spieltheorie optimale Lösung spielen. Jetzt ist es aber so, wir spielen ja nicht gegen Computer, sondern gegen Menschen. Und deswegen muss man eigentlich in der Realität auch immer abweichen von den Dingen, die der Solver vorgibt. Das heißt, es besteht das Potenzial, dass der Gefühlsspieler in Anführungszeichen, der kann sogar, besonders gegen einen Freizeitspieler, kann der sogar eine höhere Winrate haben als der, der jetzt den statistischen Ansatz wählt. Langfristig ist es aber so, dass der, der jetzt die Solver-Lösung am besten auswendig kennt, ist davon auszugehen, dass das sozusagen der stärkere Pokerspieler ist.
Okay. Längerfristig, was heißt längerfristig? Wenn das Spiel länger dauert am Tag im Turnier oder reden wir von Tagen, Wochen, Monate?
Ja, genau. Also wir reden halt immer über gespielte Hände, ne? Also jedes Blatt, was ausgeteilt wird, ist eine Hand. Und Ich meine, wenn man jetzt im Casino spielt, ne, dort spielt man halt sehr wenige Hände. Dort spielt man, glaube ich, so 30 Hände pro Stunde ungefähr. Und wir Online-Spieler, wir sagen das mal so ein bisschen herablassend. Man kann eigentlich in seinem ganzen Leben kann man nicht auf eine relevante Sample Size kommen an gespielten Händen, dass man überhaupt schon einen langfristigen Trend erkennen kann. Weil wir wissen aus dem Online-Bereich, dass, ich sag mal, 100.000 gespielte Hände oder so ist so der erste Wert, ab dem man so ein bisschen gucken kann, ah, jetzt habe ich hier eine relevante Messgröße. Und wir legen es stark darauf an, dass wir eben im Jahr auf unsere 400.000, 500.000 Hände kommen, damit wir eben auch eine gewisse Sicherheit haben, dass wir am Ende des Jahres profitabel sind. Jetzt ist es so, dass beim Live-Poker im Casino sind oft noch größere Winrates möglich. Das liegt ganz einfach daran, dass die Spieler im Schnitt vielleicht noch ein bisschen unerfahrener sind, weil auch mal im Casino vielleicht auch mal der Tourist irgendwie reintorkelt, der Betrunkene oder so. Und deswegen braucht man da vielleicht weniger Hände. Aber so an so einen Abend, wo man ein bisschen Poker spielt, ist halt komplett nicht aussagekräftig. Da reden wir schon über Wochen und Monate, genau.
Okay, verstanden. Ich habe gerade mal mitgerechnet, bei 500.000 Händen im Jahr, wenn man mal, sage ich mal, so eine festangestellten Anzahl an Arbeitstagen nehmen würde, also 220 Tage, dann hast du fast 2.300 Hände, die du am Tag spielen würdest.
Ja, genau, das kommt auch ungefähr hin,
Wow.
weil ich ungefähr 800 Hände pro Stunde spiele oder so,
Ja,
genau.
genau.
Oder 600 bis 800 Hände, genau. Ja.
Im Vergleich zu 30 im Casino, ne? Ja.
Genau, ja.
Das heißt aber nochmal dazu, dass der, ich sag mal, der alte Hase da, der erfahrene Fuchs am Tisch, wenn man das wirklich live spielt, sag ich mal, so auf kurzer Strecke zumindest mal auch den sehr guten, analytisch denkenden Spieler fertig machen kann. Warum?
Kurzfristig?
Ja, also ich sag mal,
Naja.
Abend. An dem Abend.
Naja, also ich meine, Poker ist schon ein sehr, sehr komplexes Spiel. Also Poker wirkt auf den ersten Blick vielleicht relativ simpel, ne? Jeder kriegt zwei Karten und dann werden fünf in die Mitte gelegt. Und trotzdem ist es so, dass also sozusagen die Entscheidungen, die in jeder Hand getroffen werden. Es gibt ja fünf verschiedene Setzrunden, oder vier verschiedene. Und genau, einmal bevor die Karten in der Mitte aufgedeckt werden, dann nach dem sogenannten Flop, also nach den ersten drei Karten, dann nach dem Turn und dann nach dem River. Und man hat jetzt sozusagen Spieltheorie optimal gesehen einen Entscheidungsbaum, ne? Und in jeder Setzrunde gibt's einen weiter verzweigten Entscheidungsbaum. Und dann ist das im Endeffekt so, dass ein riesiger Entscheidungsbaum in jeder Hand zustande kommt. Und diesen sich jetzt wirklich zu merken, einfach diese Solverlösung irgendwie auswendig zu lernen, das ist für einen Menschen eigentlich fast unmöglich. Also wir sehen das ganz alltäglich. Auch die besten Spieler der Welt weichen relativ stark immer noch ab von diesen Solverlösungen. Ne, und das heißt, es gibt immer noch einen großen Spielraum von Sachen, die der Mensch nicht perfekt macht. Wir haben einfach als Menschen auch, glaube ich, das ist ja auch bewiesen schon, in gewissen Studien und so, dass wir eben auch teilweise systematisch abweichen von Entscheidungen, die ein Computer treffen würde. Zum Beispiel sind wir, glaube ich, im Zweifel immer risikoavers. Das führt beim Poker oft dazu, dass wir zu wenig bluffen. Ne, und das ist so eine typische Sache irgendwie, die man beim Menschen halt ausnutzen kann, ja.
Ich erinnere mich gerade an eine Serie von damals aus meiner Kindheitszeit, die Kickers. Die hatten da eine Folge, wo sie bei irgendeiner Mannschaft zu Gast waren, wo sie spielen sollten. Und dann waren sie vor dem Trainingsplatz gestanden. Der hatte da noch so Nummerierungen und so weiter. War ganz komisch, das Feld. Und die waren etwas überrascht, weil sie sich gewundert haben, wo denn an dieser Schule da jetzt die Mannschaft wäre, weil die müssten jetzt doch mal langsam kommen, die wollen ja spielen und so, ne? Dann hieß es, ja, die sind da in diesem Tower da drinnen und dann im Raum so und so weiter, die trainieren gerade. Dann saßen die vom Computer alle und haben dann quasi die Kickers analysiert. Und dann haben die dann halt gegen die gespielt. In der ersten Halbzeit haben sie, glaube ich, 2 oder 3-0 hinten gelegen, weil halt der Algorithmus vom Computer genau diese Verhaltensweisen von jedem Spieler von den Kickers genauso analysiert hat und die halt quasi wie so ein
Witzig.
offenes Buch waren. Und danach haben die ihre Taktik geändert und ganz bewusst anders gespielt. Zum Beispiel, dass Stürmer nach hinten geht, der Torwart war auf einmal draußen, Feldspieler mit, und dann wussten die nicht mehr, was die machen sollen und waren dann einfach komplett blind. Also sie sind dann nur noch planlos rumgelaufen und hatten keine Chance mehr aktiv da einzugreifen, weil der Plan komplett weg war. Punkt. Das fand ich sehr, sehr schön und spannend dazu. Jetzt ist natürlich cool, die Frage, so ein raffinierter Fuchs am Tisch, denkt er sich vielleicht bei dem einen oder anderen, der junge Typ da,
ja,
der spielt so nach Plan. Ich spiele es mal komplett anders, ich spiele jetzt die 2-7 aus.
Ja, das ist, genau, das ist ein möglicher Ansatz, auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, dass es dann oft, sind das so Dinge, die kurzfristig dann funktionieren. Und den guten Pokerspieler macht natürlich aus, dass er es schafft, dann Anpassungen zu treffen. Und genau darüber redet man halt, wenn man auch sagt, man muss über einen langen Zeitraum gucken. Und da vielleicht funktioniert dann mal was ganz toll mit 2-7 und dann kann der das Blatt auf den Tisch knallen und der ganze Tisch applaudiert. Aber die Aufgabe des anderen ist dann natürlich zu sehen, aha, der ist in der Lage, das zu machen mit 2-7. Jetzt muss ich mir eine Gegenstrategie überlegen. Und so ist das ein ständiges Adjustment, Adjusten so, ne?
Ja. Wie viel Emotion ist da am Tisch dabei im Vergleich zum Online-Spiel?
Ja, es ist halt schon mehr, klar, ne? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen was den Reiz ausmacht beim Live-Poker. Das ist ja irgendwie auch das Spannende, ne? Dass einem dann Menschen auch gegenüber sitzen. Es gibt dem Ganzen ja noch eine andere Komponente. Aber als professioneller Spieler ist das natürlich so, dass man die Emotionen im Griff haben muss. Also ich sag mal jetzt, man unterdrückt sie jetzt nicht komplett. Man will sie schon irgendwie auch zulassen, aber da will man jetzt nicht viel nach außen geben eigentlich, ne? Und genau, man will jetzt ja auch nicht, aus unserer Sicht auch nicht unbedingt immer jetzt groß feiern oder so, wenn man eine Hand gewonnen hat. Aber klar, manchmal passiert das, ja.
Ja, verständlich, ja. Ich denke gerade nur so an diesen Effekt, den kennt man ja jetzt auch bei anderen Sportarten, beim Fußball oder so, ne? Also so eine Mannschaft, wenn du auswärts spielst, dann kannst du als Favorit dich trotzdem schwerer tun als daheim vor eigenem Publikum. Sowas meine ich halt, ne? Das ist halt die Atmosphäre auch anders und das sind halt alles so Faktoren, die da, glaube ich, mit reinspielen, ne?
Deswegen, absolut, ja. Absolut, ja.
So, jetzt kommt die Frage nochmal. Bist du bereit? Ich stelle sie nochmal. Welche Ausgabe bis 100 Euro hat sich in den letzten 6 Monaten am positivsten auf dein Leben ausgewirkt?
Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit, während wir gequatscht haben, ein bisschen drüber nachgedacht. Mir ist nicht so richtig eine gute Antwort eingefallen, aber ich weiß jetzt, was ich sagen werde. Es ist jetzt nicht so richtig ernst gemeint, aber es ist ganz lustig, dachte ich. Ich habe hier angefangen mit Freunden, haben wir hier wieder angefangen, die Panini-Sticker zur EM zu sammeln. Wir haben irgendwie seit unserer Kindheit nicht mehr die Panini-Sticker gesammelt. Und wer sich mit den Stickern auskennt, ist, dass die sind inzwischen echt teuer geworden. Da kostet eine Packung, kostet 1 Euro mit 5 Stickern drin.
Was?
Ja, ist krass. Und da irgendwie haben da auch irgendwelche Wissenschaftler oder irgendwer hat das ausgerechnet, was es halt theoretisch kosten würde, dieses ganze Heft voll zu machen. Und wenn du die halt nur kaufst, irgendwie die ganzen Packungen, würde das irgendwie 900 Euro kosten oder so. Also unglaublich teuer. Und wir haben uns jetzt gesagt, ich habe jetzt auch gesagt, ich mache es trotzdem, mir macht das Spaß, mal wieder wie als Kind, einfach da diese Sticker einzukleben. Und wenn man halt ein bisschen hin und her tauscht und so, kann man auch ein bisschen Geld sparen. Und jetzt habe ich es schon so gut wie voll und habe jetzt unter 200 Euro ausgegeben. Hat bei mir wenigstens für Glücksgefühle wie als Kind gesorgt, dieser Kauf. Ich hoffe, das ist eine ganz lustige Antwort.
Ich finde es cool. Ich habe jetzt mit einem gerechnet, aber nicht damit, ey. Voll geil. Also ich habe jetzt bei mir auch überlegt schon mal, was würde ich denn antworten bei mir? Ich liebe Bücher. Ich weiß aber nicht, welches Buch ich mir zuletzt geholt habe. Ich versuche nur fair zu sein, mir was zu überlegen. Was habe ich denn geholt? Jetzt warte mal. Unter 100 Euro? Nein. Das nicht. Ach, wie gut, dass ich die Fragen stelle. Ich muss das nicht beantworten. Ich
Ja.
überlege jetzt im Nachgang mal.
Gemein, gemein, gemein.
Ich habe echt keine Ahnung. Keine Zahnbürste, was weiß ich. Warte, ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Jetzt warte, ohne Witz. Ich habe letztens war ich mit einem André, kennst du auch vom Meerschweinchen, war ich campen. Also campen, wir waren mit dem Wakeboarden waren wir, dann haben wir da nach dem Van übernachtet. Am nächsten Morgen habe ich, weil ich in weißer Voraussicht die Schuhe, meine Turnschuhe auf so eine Plastikunterlage gestellt und unter den Bus geschoben habe, damit sie wind- und wassergeschützt dort übernachten können, habe ich am nächsten Tag, nachdem ich den Bus vorbereitet habe für die Abfahrt wieder, schlauerweise vergessen, dass die da drunter stehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich war jetzt dann wieder hier daheim und habe gemerkt, ich habe meine gerade einzigen coolen Turnschuhe vergessen. Am Ende der Welt. Und dann habe ich mir mit Adiletten, mit denen ich dann ins Einkaufszentrum gelaufen bin, habe ich mir da mal ein paar neue Sneakers geholt für unter 100 Euro. Das hat sich sehr positiv auf mein Leben
Das
ausgewirkt.
ist ein wichtiger, wichtiger Einkauf, ja.
Absolut. Hei, hei, hei. Ich fand schon, also ja, das war bei mir so, also vielleicht so als krass, war irgendwie auch lustig, ja. Ich habe viel Gelächter geerntet aus meinem Umfeld, deswegen. Was ich stückweise auch nachvollziehen kann. Was ich ganz, ganz spannend finde übrigens, ist das Thema nochmal, um nochmal so zum Ende hin, so den Spagat hinzukriegen zwischen deinem Pokerspiel und dem Gründen. Ich glaube, bei beiden Themen gibt es so ein paar Ressentiments. Zum Beispiel das ganz große natürlich, es ist viel zu riskant. Wie würdest du das beschreiben? Also auch mal so diesen Schulterschluss zwischen dem Thema Gründung und Thema Pokerspielen.
Ja, das, also wir haben ja schon mal den Podcast beim Meerschweinchen gemacht. Kann ich nochmal allen Hörern hier auch ans Herz legen. Fand ich auch ganz cool damals. Da haben wir, glaube ich, recht viel über das Thema so ein bisschen geredet, ne?
Das Goldene Mensch.
Weil das eine große Herzensangelegenheit von mir ist. Ich habe mich ja ganz, ganz schwer getan mit der Entscheidung, Pokerspieler zu werden. Weil es da von der Gesellschaft und aus dem Umfeld große Bedenken gab, ne? Ich glaube, wir haben hier gerade in unseren Breitengraden haben wir irgendwie in Westeuropa oder so haben wir so ein starkes Ding als Gesellschaft, dass wir irgendwie Sicherheit geben wir eine sehr große Priorität. Und für mich ist das eine vermeintliche Sicherheit eigentlich, ne? Also vielleicht hier gerade jetzt durch Corona haben das Leute noch mal in der eigenen Haut gespürt. Auch wenn du deinen festen Job hast und vielleicht dein festes Gehalt, so, es können sich trotzdem viele Dinge schnell ändern und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich mal so das auch überlegt, wie viele Risiken, also man geht ja jeden Tag viele Risiken im Leben ein, oder? Und warum nicht auch beruflich mal ein Risiko eingehen? Und klar kann man dabei scheitern. Das ist eine reale Möglichkeit. Nichtsdestotrotz kann man ja auch, wenn man scheitert, viel daraus lernen. Und oder was heißt scheitern? Also man kann Misserfolg haben. Und das ist ja jetzt nicht kein endgültiges Scheitern oder das so, dass man irgendwie versagt hat fürs Leben oder so, sondern wenn man daraus lernt und dann wieder neu angreift, ich denke, dass das was ganz Spannendes ist, da mal sich wirklich diesen Mut zu fassen und zu sagen, ich verlasse jetzt mal da irgendwie den sicheren Hafen oder so. Ich begebe mich jetzt mal in das Ungewisse. Und da muss man, also das ist bei uns ein ganz, ganz präsentes Thema beim Poker, ne, weil wir ganz, ganz viel Ungewissheit immer haben im Alltag. Das geht immer ganz schnell von bei uns zwischen man fühlt sich wie der Geilste zu, oh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch gewinnen kann. Und ja, damit muss man halt lernen, umzugehen. Und das ist, denke ich, ja, als normaler Gründer ist das vielleicht ein bisschen vielleicht nachvollziehbar, dass man einfach eine gewisse Unsicherheit immer, also oder eine Ungewissheit hat, aber
Ja. Und trotzdem halt, es ist ja weniger Risiko, als man glauben möchte.
Hm?
Ne?
Ich denke
Ich
auch.
glaube, beim Gründen wie auch beim Pokerspielen kannst du es eben blauäugig angehen. Dann siehst du, was dabei rauskommt. Also bis auf vielleicht ein paar glückliche Ausnahmefälle wirst du dann eben ja ein Problem kriegen, höchstwahrscheinlich scheitern, vielleicht auch teuer scheitern. Und wenn man das ja analytisch angeht, das Thema, auch ruhig, besonnen angeht und nüchtern und dann auch mit einer gewissen Form von Disziplin und Beständigkeit, was wir vorhin auch hatten, dann kannst du, glaube ich, dieses Maß an Risiko sehr, sehr, sehr stark einengen. Und das finde ich eigentlich so schön. Deswegen finde ich auch dieses Thema mit dem Programm, was du machst, so, und ist also so eine unfassbar geniale Metapher einfach zum Thema Krypto an sich auch, ja. Weil da einfach so viele Parallelen drin stecken und das einfach eine tolle Metapher ist. Wenige Leute wissen das, glaube ich, dass da sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr, sehr viel rationales Denken und trockenes Analysieren dahinter steckt. Also bei beiden Sachen. Und genauso, wie gesagt, sind die Herangehensweisen. Du bist auch nicht von heute auf morgen sofort der große Pokermillionär oder sonst was geworden, sondern du hast dich jetzt Stück für Stück solide dahin gearbeitet, dass du wirklich vernünftig davon leben kannst und wirklich, sage ich mal, so weit gesettelt bist, dass du weißt, wie der Hase läuft dort, dass du weißt, was es braucht dafür und so weiter. Ist mega cool.
Cool.
Jetzt habe ich noch mal so ein paar
Das klingt doch
Schnellcheck-Fragen
fest.
für dich am Schluss.
Ja.
Und zwar die Schwerpunkte deiner Tätigkeit in so wenigen Stichpunkten vielleicht.
Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit. Jetzt so, wie das täglich, also ich würde mal sagen, Entscheidungsfindung. Also ich muss ganz viele Entscheidungen treffen jeden Tag. Ich muss rational denken und ich muss meine Emotionen kontrollieren.
Mega. Was ist denn so für dich in deiner beruflichen Pokerspielertätigkeit bis jetzt so das Lowlight gewesen, so ein Tiefpunkt?
Ja, da gab es mal eine Geschichte vor, das ist schon ein paar Jahre her. Damals habe ich noch Turniere gespielt, Pokerturniere. Und dort gab es ein Turnier, wo es halt der erste Platz wäre für mich damals eine lebensverändernde Summe gewesen, sage ich mal. Und ich war der erste von den verbleibenden 12 Spielern oder 14 Spielern, glaube ich. Also ich hatte die meisten Chips damals. Und das Turnier hatte mehrere tausend Leute, die teilgenommen haben. Und wir waren in Tschechien, war das, also in Rozvadov bei Nürnberg in der Gegend, an der tschechischen Grenze. Dort ist so eins der größten Casinos, was Poker angeht, europaweit. Und dort war ich eben der, hatte ich die meisten Chips von den letzten 14, die übrig waren. Und ich habe halt schon mir ausgemalt, wie das sein würde, wenn ich da irgendwie gewinne oder so. Und dann, naja, so ein paar Verkettungen unglücklicher Umstände. Es war halt total Standard irgendwie. Ich hatte Ass König gegen Paar Könige, es war halt ganz normal, wie es immer wieder passieren würde in dem Spot. Verliere ich halt und gehe als Zehnter raus. Und war nicht mal am Finaltisch. Und der Typ, der halt gegen mich da diesen einen großen Pot gewonnen hat, der gewinnt am Ende das Turnier. Und das hat damals halt wehgetan, aber das sind Dinge, genau, die passieren in der Pokerkarriere.
Was war so dein Learning daraus?
Ich weiß nicht, ob es da jetzt konkret was draus zu lernen gab. Also ich glaube, langfristig, wenn man so ein paar solcher Situationen hatte, dann wird man ein bisschen abgestumpfter. Dann man merkt einfach, man kann einfach nicht davon ausgehen, dass man, nur weil man Erster von 14 ist, dass man es dann auch gewinnt, sondern da sind immer noch sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen und sehr, sehr viele Hände zu gewinnen, bis man dann am Ende da ist. Ja.
Darf ich dich fragen, also musst du nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, aber darf ich dich fragen, was damals der Gewinn gewesen wäre?
150.000 Euro, glaube ich. Und ich bin als Zehnter habe ich dann irgendwie, oh, ich müsste lügen, ich glaube 8.000 gekriegt oder so.
Okay. Also nicht schlecht, denke ich mal, aber es ist halt
Naja, das war halt irgendwie,
vielleicht.
ich glaube, das Turnier hat irgendwie 500 € gekostet und ich war irgendwie mit drei Entries, also man durfte sich auch wieder einkaufen.
Ah, okay,
Und
das heißt, das ist
dann
fünf raus.
Habe ich noch irgendwie Anteile an Freunden gekauft und man hat noch die Übernachtungskosten und so. Und dann,
Und das
naja,
ging
also
ja
klar,
danach.
8.000 € ist nicht nix, aber In dem Moment war mir das egal, so. In dem Moment konnte ich mich darüber nicht freuen.
Wie lange geht denn so ein Turnier an dem Tag dann ungefähr in Stunden einmal so fürs
Das ging
Gefühl?
irgendwie, das ging auch mehrere Tage, das ging irgendwie 3 oder 4 Tage oder 5 Tage, ja.
Oh,
Das
das
ist
ist
eben
natürlich
so
trotzdem viel.
durch das Live-Poker, ne, weil man so wenige Hände spielt.
Ja, verständlich, ja. Das heißt, dann hast du aber trotzdem, sag ich mal, guten Wochenlohn gehabt dann, ne? Also krass. Nicht schlecht.
Genau, aber da, genau das ist eben das, was man dann lernt als Pokerspieler. Man darf dann auch nicht diesen einen Gewinn als Wochenlohn betrachten eigentlich, weil es wird die nächsten Turniere werden wieder kommen, wo man halt rausfliegt.
Ja.
Und dann kann man ja auch nicht sagen, hatte ich jetzt einen negativen Wochenlohn. Also genau, ja,
Ja,
da muss man so
verstehe
ein
ich. Das ist ein
bisschen.
guter, finde ich ein geiles Mindset, ja. Stimmt. Was war so das Highlight für dich bis jetzt?
Naja, ich sage eigentlich immer, ich bin so glücklich und privilegiert, dass ich hier mein Hobby zum Beruf machen konnte. Also das ist für mich schon ein Highlight. Und ja, ich meine, mein Mitbewohner und ich, wir haben halt wirklich auf dem mit niedrigsten Level angefangen, irgendwie 10-Euro-Turniere damals. Und wir spielen jetzt beide halt Cash Game und spielen jetzt beide mit auf dem höchsten Niveau. Und es gibt so eine gewisse Sache, die muss man halt jetzt ein bisschen erklären. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die gewisse Partien kommen gar nicht zustande, wenn es keine schwachen Spieler gibt. Und sobald ein schwacher Spieler sich hinsetzt, ist dann auf der ganze Tisch voll mit den guten, mittelguten bis guten Spielern, sage ich mal, die halt jetzt nur darauf gewartet haben, dass der andere kommt. Das heißt, es geht, und das geht dann oft sehr, sehr schnell, dass der Tisch direkt voll ist. Das heißt, es hat schon einen gewissen Wert, dass du schon an dem Tisch dran sitzt, bevor derjenige sich dazusetzt, weil du dann ja den sicheren Seat am Tisch hast. Und da ist es so, dass die guten Spieler, also wir nennen das die Regulars, die eben jeden Tag da fast spielen, die betteln sich manchmal darum, wer jetzt den Tisch haben darf, wer an dem Tisch sitzen darf. Und das, wenn du sozusagen du an dem Tisch sitzt und niemand setzt sich hin gegen dich, um zu spielen, ist das sozusagen eine Form der Anerkennung aus der Poker-Community heraus. Das ist fast eine höhere Form der Anerkennung, als, sage ich mal, viel Geld zu gewinnen eigentlich. Und ja, da gab es irgendwie mal eine Phase, wo halt ich spiele eben Pot Limit Omaha, mein Mitbewohner spielt No Limit Hold'em und jetzt ist es so, dass wir teilweise da eben, man geht in die Lobby rein und ich sitze an den Omaha-Tischen und er sitzt an den Hold'em-Tischen auf dem mit höchstem Niveau. Das ist schon cool irgendwie.
Geil, ja. Das heißt, du kannst dann wirklich, also nicht verachtend oder arrogant, aber du kannst jetzt ein bisschen nach unten schauen, ne? Wo die große
Ja,
Masse
ich
der
sehe das
Leute.
irgendwie ein bisschen mit einer Demut, versuche ich es zu sehen, weil ich ja früher selber dort gespielt habe, ne? Und ich habe mich ja Schritt für Schritt irgendwie hochgearbeitet, so ein bisschen in dieser Karriereleiter. Genau. Und jetzt irgendwie ist das schon genau was, wo man früher so ehrfürchtig hochgeblickt hat. Und jetzt sitzt man da selber. Das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl, ja.
Ich konnte nachvollziehen, ja. Sag mal, glaubst du eigentlich an etwas, was andere für verrückt halten?
Glaube ich an etwas, was andere für verrückt halten. Boah, du erwischst mich aber hier immer mit deinen Fragen.
Gut, ne?
Nee,
Jetzt
glaube ich eigentlich
abgeschlossen.
nicht. Glaube ich eigentlich nicht, weil würde ich mit Nein beantworten, glaube ich, weil ich einfach so ein, ja, ich weiß nicht, so durch das Poker bedingt auch, ich bin einfach ein sehr rational denkender Mensch, glaube ich. Ich versuche die Dinge objektiv zu betrachten. Deswegen, so dieses Verrückte ist eigentlich genau eher nicht mein Ding, würde ich sagen.
Okay. So, letzte Frage. Welche Message oder welchen Rat kannst du einem unentschlossenen, gründungswilligen Menschen mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde sagen, go for it. Also einfach mal machen auch. Bei mir war es auch so, ich hatte ja eine konventionelle Karriere, sage ich mal. Also ich habe ja studiert, habe auch ein bisschen so im Bürojob gearbeitet und man hat ja immer noch ein paar Stunden abends und am Wochenende und so, wo der Beruf einen jetzt nicht komplett ausfüllt. Und gerade in der Anfangsphase von so einem Ding muss man halt unglaublich viel Zeit reinstecken. Und ich finde, man kann das schon so ein bisschen mal, sage ich mal, das Wasser antesten, während man noch parallel das andere Ding am Laufen hat. Und wenn man sich jetzt nicht traut, sage ich mal, komplett zu sagen, oh, ich schmeiße jetzt alles hin und gründe jetzt sofort was, kann man, denke ich, auch erstmal ein bisschen das parallel am Laufen haben. Und so habe ich es ein bisschen auch gemacht. Und wenn man dann sieht, ah, Vielleicht wäre das was, dass ich mir das mal, mich da mal Vollzeit rantraue. Dann why not? Besser, also ich sehe das so, irgendwie stell dir mal vor, irgendwie du liegst dann, wenn du alt bist, auf dem Sterbebett und dann hast du irgendwelche Regrets so, weil du es damals, als du jung warst, nicht ausprobiert hast, ne?
Ja.
Dann doch lieber irgendwas ausprobieren und dann klappt es halt nicht. So ist meine Einstellung.
Mega. Kann ich nur bestätigen, ja. Finde ich auch. Starke Sache. Clemens, ich habe mich echt bei dir zu bedanken.
Ich danke auch.
Zwar, muss man dazu sagen, wir hatten ja schon mal aus technischen Gründen ein Interview nicht publishen können, genau, aber ich finde, es ist jetzt nochmal ein Ticken geiler geworden und
ja,
auch doppelt so lange gegen Erwartung. Aber ist cool. Also wirklich, ich habe den Eindruck, dass wir da ganz, ganz viel nochmal von dir lernen konnten, mitnehmen konnten und möchte mich auf jeden Fall da auch nochmal für deine Zeit bedanken, für den geilen Input.
Gerne, gerne.
Drück dir weiter natürlich die Daumen und wünsche dir immer, wie heißt das, eine gute Hand, ne, bei euch.
Ja, genau, kann man so sagen. Ja, vielen Dank auch. Also mir hat es auch Spaß gemacht.
Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen Gründerromanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, Die Gründerreise, das dich in 3 Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.